Ich bedanke mich natürlich, dass ich heute hier sein darf und dass ich diesen Tag gemeinsam mit Ihnen erleben darf. Und das ist für mich eine Premiere, dass also meine Tochter mit dabei ist und mal sehen, was sie von ihrem eigenen Business, was sie neben meiner Firma hat, erzählen wird. Darum geht es nämlich bei darum. Da geht es gar nicht so sehr, dass sie auch in einem Nachfolgeprogramm für Cool Kids drin ist. Ich habe unseren Vortrag mit einer großen Überschrift versehen. Die heißt Hoffnungslos oder Hoffnungsvoll. Wir leben ja in herausforderungsvollen Zeiten. Ich weiß nicht, wie Sie sich organisieren heutzutage, wie Sie die ganzen Informationen aufnehmen. Ich habe gelernt, Medien abzuschalten und mehr oder weniger mir Schlagzeilen anzuschauen. Und wenn ich dann merke, das ist interessant, dann lese ich das mal etwas genauer. Und zu diesen Möglichkeiten, Schlagzeilen aufzunehmen, gehört eine Plattform, die ich beim Handelsblatt nutze. Und da schreibe ich mir so die wichtigsten Dinge, die so am Tag als Ticker reinkommen, auf. Und seit ungefähr 8 Wochen registriere ich eine komplette Veränderung. Man kriegt fast nur noch negative wirtschaftliche Zahlen aus dem Mittelstand. Man kriegt traumhaft gute Zahlen aus dem Bereich von Aktiengesellschaften. Gestern SAP, einfach der Hammer. Aber man kriegt mit, dass der Mittelstand, eigentlich die tragende Säule unserer deutschen Wirtschaft, dass der zunehmend leidet. Und gestern habe ich noch ein Gespräch gehabt mit einem sehr wichtigen Insolvenzverwalter. Und der sagte mir, Sachsen ist da noch verschont, das ist ruhig, gehen Sie mal nach Nordrhein-Westfalen. Da fallen die Firmen um wie die Fliegen. Dazu kommen Krankenhäuser, die immer mehr in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Wir merken, die öffentliche Hand hat sich in Probleme. Und wir sind wirklich in einer Zeit, wo es notwendig ist, Hoffnung zu haben. Aber Hoffnung muss sich ja auf etwas gründen. Und hoffen kann ja nur jemand, der eine Grundlage hat, beziehungsweise der auch Wege kennt. Und deshalb möchte ich meinen Vortrag in 2 Teile teilen. Im ersten Teil, der heißt Zuversichtlich Menschen führen. Und der zweite Teil, der heißt Arbeitshilfen im Umgang mit Krisen. Das heißt, im ersten Teil geht es mehr oder weniger um uns, die wir Menschen führen, die wir jeden Tag damit zubringen, dass Menschen das tun, was uns dann im Team gemeinsam erfolgreich macht. Und im zweiten Teil geht es dann wirklich um Arbeitshilfen, um Methodik. Wie kann man gestalten? Was für Möglichkeiten gibt es, bestimmte Situationen zu durchforsten? Auf der nächsten Folie sind diese beiden Teile Themen nochmal eingeteilt. Und es ist richtig, was wir am Anfang gehört haben, Krisen kommen manchmal eher und schlimmer, als man denkt. 26. Juni 2015. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Ich bin in Dresden gestartet mit dem Flieger nach Stuttgart. Ich dachte, das kann ein wirklich guter Tag werden. Gegen 9 Uhr in Stuttgart gelandet, die Flugzeugtür geht auf, Gangway wird hereingefahren, der Bus hält und man kann aussteigen. Und wie ich mich auf der Treppe befinde, leicht verschwitzt in die Sonne blinzle, merke ich, mein Handy klingelt. Mein Sohn war dran. Er sagt, Papi, kann ich kurz mit dir reden? Sag ich, schlecht, wir sind gerade im Bus. Sagt er, okay, setz dich irgendwo hin und ruf mich zurück. Bin ich in Stuttgart, 3. Etage hoch, da ist ein Platz, da können Sie schön sitzen und so auf das Rollfeld schauen, bin ich hingegangen, dachte, mal sehen, was er hat. Und dann sagte mir, Papi, ich denke, wir haben ein wahnsinniges Problem. Sag ich, was liegt an? Sagt er, ich habe hier ein E-Mail vor mir, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Da fordert uns unser wichtigster und größter Lieferant, Kunde auf, mit dem wir weltweit in einer kompletten globalen Struktur vernetzt waren, mit sofortiger Wirkung unsere Produktion einzustellen, weil er sich entschieden hat, das Produkt vom Markt zu nehmen. Das Erste, was entsteht, ist ein ganz seltsames Gefühl. Sie merken auf einmal, hier passiert etwas, was auf Sie zurollt, wo Sie kaum ausweichen können. Ich bin ein Unternehmer, ich kann alle meine Aktivitäten und Firmen immer so auf einer DIN A4-Seite abbilden. Das habe ich von einem ganz alten Unternehmer gelernt. Den durfte man nur Vorlagen von einer DIN A4-Seite schreiben. Mehr wollte der nicht haben. Und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Zettel genommen und habe die wichtigsten Zahlen mir aufgeschrieben. Und dann stand unten eine Zahl. Das war der maximale Verlust, der eintreten könnte, wenn das durchgezogen wird. In mir entstand ein Gefühl einer tiefen Ohnmacht, wie ich es bis dahin noch nie erlebt habe. Resignation, Handlungsunfähigkeit. Was tust du jetzt? Was für Möglichkeiten hast du überhaupt? Und ich fühlte mich, das müsste auf der nächsten Folie sein, oder auf der dritten, ich fühlte mich wie dieser Mensch da, am Baum hängend, und egal, über welche Lösung ich nachdachte, es lauerte immer irgendwo eine Gefahr. Krisen bauen sich manchmal sehr langsam auf, wie so eine kontinuierlich steigende Flut. Das Bild kenne ich auch, als wir 2003 diese Hochwasserkrise hatten und ich wusste, in 3 Tagen ist das Wasser bei 9,20 Meter und damit circa 40 Zentimeter in unserem Neubau. Und ich konnte zusehen, wie das passierte. Zollstock an die Mauer gemacht und konnte vergleichen, Prognose und Wasserstand und wusste, es passiert. Manchmal baut es sich langsam auf. Manchmal kommt es auch wie eine Flutwelle über uns daher. Unsere innere Persönlichkeit ist entscheidend, wie wir mit Krisen umgehen und wie wir Krisen bewältigen. Nur der Hoffende kann zuversichtlich führen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Aussage. Nur der Hoffende kann zuversichtlich führen. Gelegentlich berate ich Unternehmen, auch in schwierigen Situationen. Klar, man hat das hinter sich, da kann man es auch am besten. Und dann merke ich immer, welche Stimmungslage hat der Unternehmer oder die Unternehmerin? In welcher Situation sind sie? Sind sie emotional blockiert? Können sie klar denken? Wird diese Krise vielleicht von anderen Krisen überwältigt? Und deshalb ist es wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie gehen wir mit Krisen um, dass wir einfach mal ein Stück begreifen, wie wir Menschen überhaupt mit solchen Lebensereignissen umgehen. Und dazu habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht, die ich jetzt in der nächsten Zeit mit Ihnen gemeinsam entwickeln möchte. Die ist auf der nächsten Folie. Wenn wir unser Leben hineinschauen, da gibt es positive und negative Nachrichten, die kommen einfach in unser Leben rein. Und diese Nachrichten erreichen irgendwo das, was wir als unser Lebenszentrum bezeichnen. Wir würden als Christen vielleicht sagen, unser Herz. Andere würden sagen, das ist die menschliche Seele, unser Wesen, da, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Aber was wir wissen müssen, ist, diese Ereignisse können Menschen sehr unterschiedlich wahrnehmen und auch sehr unterschiedlich bewerten. Warum? Weil diese Ereignisse durch einen Filter laufen oder durch mehrere Filter laufen. Als erstes ist das Gefühl. Seitdem ich da am Flughafen in Stuttgart dieses Gefühl hatte, habe ich damit zu tun, wenn ich sehr emotional negative Anrufe kriege, dass sich dieses Gefühl wieder sofort bei mir einstellt. Hat seine Ursache, habe ich dann auch rausgekriegt. Aber erstmal ist das so. Wir Menschen erinnern uns selten an Orte, was da passiert ist. Wir erinnern uns an Orte, wie wir uns da gefühlt haben. Unser Kopf, unser Gehirn speichert es ab. Wie habe ich mich da gefühlt? Deswegen gibt es Menschen, die können bestimmte Orte auch nicht mehr aufsuchen. Menschen, die mit Traumata zu tun haben, die meiden bestimmte Orte, weil sie sich an diesen Orten wieder so fühlen. Es geht durch den Filter unserer Erfahrungen. Also haben wir eine ähnliche Situation schon mal beherrscht? Haben wir einfach Erfahrungen damit, was wir machen können? Ein Bekannter von mir, der ist Bergsteiger, der hat mir das mal erklärt, wenn er ins Rutschen kommt, er hat schon so viel Situationen hinter sich, wo er merkt, jetzt wird es kritisch. Und er hat ein Verhalten trainiert, wie er sich in dem Moment verhält. Seine Erfahrung ist ihm eine Riesenhilfe. Auch manchmal zu sagen, ich kehre um, ich habe jetzt nicht das Ziel, den Gipfel zu erreichen. Also Erfahrungen, durch das laufen unsere Dinge, die passieren einfach durch. Wir haben unsere soziale Herkunft. Die soziale Herkunft ist sehr geprägt von unserem Elternhaus, von unserer Schule, von unserem ganzen sozialen Umfeld. Sind wir es gewöhnt, aus einem sozialen Umfeld zu kommen, wo im Grunde genommen Dinge mutig angegangen werden, kommen wir eher aus einem Umfeld, wo Probleme kleingeredet werden oder negiert werden, kommen wir aus einem Umfeld, die die Vogel-Strauß-Politik begreift. Das heißt, Kopf in den Sand stecken, mal sehen, was passiert. Also es gibt verschiedene Sachen. Und dann gibt es Christen, die sagen, wir haben auch Glaube und Werte. Und durch diese Filter gehen diese Ereignisse durch. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Und dann fangen wir an, mit diesen Ereignissen zu kommunizieren. Das ist in uns Mensch so angelegt. Wenn du die Psalmen kennst, ein Buch in der Bibel, wo also umfangreiche Menschen ihre ganz persönlichen Erfahrungen reflektieren, sind teilweise Gebete von Menschen über 3000 Jahre her ist, und dann siehst du, wie Menschen das reflektieren. Einer dieser Sprüche in dem Psalm heißt zum Beispiel, dass der König David betet, Gott, zeige meinem Herz, wie ich's meine. Das heißt, da ist sich jemand schon vor 3000 Jahren bewusst, es gibt eine Täuschung, es passiert was und ich nehme es gar nicht richtig wahr. Ich kann mich täuschen, ich kann das falsch einschätzen. Aber es findet eine Kommunikation statt und wir sollten als erstes dieses Prinzip unseres Menschseins als eine positive, lebensstärkende Erfahrung sehen, weil wir damit etwas abrufen können, was uns hilft. Wir können Erfahrungen abrufen. Wir können einer Botschaft, einer negativen Botschaft, die in unser Leben kommt, spiegeln. Du, das habe ich schon 5-mal bewältigt. Ich weiß, wie man in so einer Situation umgeht. Man kann sagen, okay, das wird zu brenzlig, ich ziehe mich zurück. Man kann, wenn solche Momente kommen, wo das Gefühl übermäßig wird, sich sagen, was ist denn wirklich passiert? Ich kann das nicht gegensteuern. Das ist nicht heute unser Thema, aber es gibt viele Möglichkeiten, ne, dass wir Menschen diesen Prozess, der in uns angelegt ist, dass wir ihn gut und positiv gestalten können. Es gibt aber auch, und das ist, führt dann zu Krisen, die Herausforderung, dass es uns manchmal nicht gelingt, positiv gegenzustarten. Und ganz kritisch wird es, wenn wir versuchen, diese Filter so zu verschieben, dass wir uns ein Stück davor schützen können. Jetzt braucht jemand, der mir das Flipchart da hochbringt. Sorry, das wäre ganz nett. Und ich verlasse mal dieses Bild und habe mal noch ein anderes Bild dahin gemalt und wollte mal was erläutern, weil wir Christen ja gerade sehr oft damit zu tun haben. Und du kannst doch hier hinstellen, dass man sieht, ja. Oder hier daneben, das ist auch okay, ne? Das wäre nett. Kann ich hier stehen bleiben. Schönen Dank. Ich habe ein Gespräch mit Menschen, als sie diesen Vortrag gehört, es gehalten haben, sind sofort Leute zu mir gekommen und sagen, ja, das ist ja ganz klar. Das ist ja klar. Der Glaube steht ja hinten als letztes. Der Glaube, der muss ja vorne als erstes stehen. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, dann lasse ich es als erstes durch den Glaubensfilter laufen und dann weiß ich genau, ist das gut oder richtig oder ist das falsch. Den war also meine Einteilung, dass der Glaube da weit hinten liegt, eigentlich am Herz dran, war dem eigentlich zu, offensichtlich kann ich die Zeichensprache Ihrer Frau besser deuten. Also ist der Glaube nicht an der Stelle das Allerwichtigste? Kann ich mit Glauben nicht Krisen verhindern? Und ich habe aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, auch aus ganz vielen Gesprächen mit Christen, habe ich festgestellt, dass wir als Christen auch eine Gefahr haben, in eine Einseitigkeit abzurutschen. Ich sagte am Anfang, diese Filter, die sind ein gut angelegter psychologischer Mechanismus, der in unserem Herzen drin ist. Und den entdecken wir, wenn wir in die Bibel reinschauen, an vielen, vielen Stellen. Das Problem ist, wenn Menschen sagen, ja, alles, was kommt, prüfe ich mit meinem Glauben und dann sage ich ja oder nein. Dann passiert Folgendes, was oft passiert. Es kracht dieser rote Punkt als Belastung in das Leben hinein. Und was er trifft als erstes auf unseren Wert, auf unseren Glauben. Und es gibt einfach Situationen, bedauerlicherweise, da knickt er ab. der knickt er ab. Und dann fängt oben diese Platte, das Fundament unseres Lebens, einfach an zu kippen. Und wenn es eine größere Wucht ist, dann kann passieren, so eine zweite Säule fängt an zu knicken. Und dann wird aus einem Ereignis vielleicht, aus einem wirtschaftlichen Ereignis, eine Lebenskrise. Und manchmal verhalten wir uns als Christen auch so, auch unsere Kirchen verhalten sich manchmal so, dass wenn jemand in eine Krise kommt und eine vielleicht tragende Säule wegknickt, dass wir uns so verhalten, dass wir weitere Säule zum Einknicken bringen. Dass ein Mensch in einer schwierigen Lebenssituation, was weiß ich, vielleicht eine Ehekrise, vielleicht eine Krise seiner Kinder, vielleicht eine Arbeitskrise, und dann sagen wir, ja, du betest nicht genug. Dann machen wir aus einer Lebenskrise noch eine Glaubenskrise. Dann laden wir ihn vielleicht zu manchen Dingen nicht mehr ein. Als uns richtig schlecht ging als Firma in Dresden, das ist ja natürlich auch bekannt geworden, was denken Sie, wie die Einladungen verschwunden sind? Auf einmal waren Sie beim Neujahrsempfang nicht mehr dabei. Man hat sie natürlich gemieden. Man will nicht mit einem eventuellen Verlierer zusammen sein. Und für mich ist Kirche genau das Gegenteil. Für mich ist Kirche oder Gemeinde eine lebensstabilisierende Funktion. Das heißt, Menschen, die in Krisen kommen, die sollten eigentlich aufgefangen werden, dass sich diese Krise nicht ausweitet und vielleicht zu einer Existenzkrise und vieles mehr wird. Da könnte man viele Beispiele bringen. Ich wollte Ihnen also einfach mal als Impuls einschieben, dass die Lösung nicht sein kann, dass wir sagen, wir schieben den Glauben an erster Stelle. Es braucht eine andere Lösung, wie wir letzten Endes damit umgehen können. Das bedeutet für mich, dass ich mir bei meiner Geschichte natürlich Gedanken machen musste, was ist hier passiert? Warum diese Lähmung? Wie gehst du jetzt damit um? Ich habe mich dann hingesetzt und habe 7 Pläne erarbeitet, die alle schiefgegangen sind. Ich habe als erstes gesagt, okay, dann übernehme ich diesen Laden. Hat nicht funktioniert. Ich habe gesagt, okay, dann biete ich wusste, die haben über 350.000 Geräte im Markt, die müssen ja auch gewartet werden, dann biete ich an, ich übernehme den Service der Geräte, die im Markt sind. Das muss ja weiter gemacht werden. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich Pläne gemacht, wie kann ich Liquidität heranschaffen. Wir hatten damals das Problem, dass wir über Nacht 65 Mitarbeiter ohne Arbeit hatten. Die meisten von ihnen 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Und die IG Metall sagte damals, das kostet sie 40.000 Euro pro Mitarbeiter plus 7 Monate Kündigungszeit pro Mitarbeiter. Wir waren bei einer Summe von 3,5 Millionen für einen Sozialplan. Das hat unsere finanziellen Möglichkeiten überschritten. Wir waren ja nicht zahlungsunfähig, wir hatten einen guten Kontostand. Wir konnten uns nur ausrechnen, wann wir tot sind. Wir hatten ja eine ganz stabile Wirtschaftssituation und wir konnten uns ausrechnen, wann ist das Geld zu Ende. Und das deutsche Recht ist nun mal so gesetzt, dass wenn Sie sich ausrechnen können, wann Ihr Kontostand leer ist und Sie haben keine Möglichkeit, dagegen zu steuern, dann sind Sie quasi in einem Prozess der Überschuldung, wo Sie Insolvenz anmelden müssen. Wenn Sie es nicht tun, sind Sie ab dem Moment, wo Ihnen jemand nachweisen kann, dass Sie in dem Moment gewusst haben, dass in 6 Monaten Schluss ist, sind Sie ab diesem Moment im einfachen Zustand der Insolvenzverschleppung. Und das hat für Sie natürlich strafrechtliche Konsequenzen, wenn Sie das dann weitermachen. Also wir haben Pläne gemacht. Und dazu natürlich musste ich umgehen mit den Herausforderungen meiner Betroffenheit, meiner Gefühle. Dann kommen natürlich kluge Ratschläge, es kommen Leute, die Ihnen auch nicht gerade sehr wohlgesonnen sagen, ja, endlich hat er mal ins Drauf gekriegt. Es gibt ja eine breite Mischung von Menschen, auf die Sie dann treffen. Was war für mich die Lösung? Und was ist, denke ich, überhaupt die Lösung? Wie wir mit diesem Prozess, der in uns passiert, wenn wir in Krisen kommen, umgehen können, so dass wir eine gewisse Lebensstabilität bekommen, die außerhalb dieser äußerlichen Ereignisse ist. Auf der nächsten Folie sieht man das, dass ich das anders gezeichnet habe. Für mich war es eine Lebenshilfe, dass ich diesen Prozess der Kommunikation mit dem Lebensereignis weiterführen konnte, ich konnte aber eine zweite Kommunikation dazu bringen, die Kommunikation mit Gott. Es klingelt an der Haustür. Ich gehe runter. Es war gerade wieder so ein Moment, wo ich wahnsinnig viel verarbeiten musste. Steht ein anderer Geschäftsmann an der Tür. Er schaut mich an und sagt, Christian, ich habe nur einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, du wirst das überleben. Und das wollte ich dir sagen. Gott segne dich. Es war ein Engel. Es war wie ein Engel, den Gott vorbeigeschickt hat. Es rief mich ein Freund an und sagte, hast du eine Idee, wie du da rauskommst? Sag ich, ja, es gibt schon eine Idee, die ist aber für mich nicht finanzierbar. Und ich habe mir gesagt, ich tue andere Leute nicht mit reinziehen in die Geschichte. Und sagte, welche Summe brauchst du denn überhaupt? Um wie viel Geld geht's denn? Habe ich es ihm gesagt, sagt er, kriegst du von mir. Sag ich, du, ich habe dich nicht danach gefragt, ob ich die haben will. Sagt er, weiß ich. Ich habe dir gesagt, du kriegst sie. Sag ich, was willst du dafür haben? Sagt er, nichts. Gibst du mir irgendwann zurück? Wir brauchten einen Liquiditätsschub, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. Wir wussten, wir kriegen das Geld wieder zurück. In der Zwischenzeit hatten wir juristische Bemühungen unternommen und haben auch etliches auch an Schadenersatz gekriegt. Aber wir mussten es zwischenfinanzieren. Und da hat so ein Freund einfach mal von sich heraus gesagt, gebe ich dir. Das war für mich ein Schock, dass das möglich ist. Aber ich habe gemerkt, die Kommunikation mit diesem Ereignis, mit dieser Krise ist wichtig, zu überlegen, wie komme ich da raus, wie kann ich, was kann ich tun. Aber viel wichtiger ist, dass ich zu dieser Kommunikation auch eine zusätzliche Ebene habe. Für mich als Christ war das die Ebene meines Glaubens. Und deswegen ist für mich Glaube kein Filter. Glaube ist für mich keine Moral, sondern Glaube ist für mich eine Beziehung. Deswegen kann ich über meine Beziehungsebene zu Gott über dieses Thema kommunizieren. Und mir war es ein großes Vorbild. Ich liebe ja alttestamentliche Geschichten. Mein Buch, was ich geschrieben habe, ist auch aufgebaut auf den christlichen, auf den jüdischen Unternehmer Boas, der mit Ruth da ja ein paar schöne Abenteuer erlebt hat. Und die ganze Boas-Geschichte aufgearbeitet, was zu einer Persönlichkeit eines Unternehmers gehört. Und da kenne ich noch viele andere gute Geschichten im Alten Testament. Und was mich fasziniert hat, war einmal das Verhalten von David, der in einer ähnlichen Situation war. König David war ja, bevor er König von Israel wurde und die Juden quasi als damals das wichtigste Volk in dem vorderen Orient entwickelte, war er ja nichts anderes als ein Söldnerhauptmann. Er hatte 300 Soldaten. Man sagte von den Leuten, das sind Leute ohne Furcht. Das heißt, es waren erlesene Krieger und die Könige der damaligen Zeit, die haben David als Schutztruppe gemietet in Kriegen. Und er hat dann in Kriegen für diese Könige gekämpft. Damit hat er sein Geld verdient. Und dafür gehört ihnen ein Teil der Beute. Und es stand wieder mal so ein Krieg an, dummerweise gegen sein eigenes Volk, gegen Israel. Aber er hat dann einfach sich mit dem gegnerischen König verhandelt und ist dann mit in den Krieg gezogen. Als es dann zur Schlachtaufstellung kam, hat einer der Generäle von diesem König ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt, sagt er, das geht nicht. Was ist denn, wenn der mitten in der Schlacht die Fronten wechselt? Den sollte man nicht mitnehmen. Und da haben sie ihn nach Hause geschickt mit seinen Söldnern. Das heißt, wir würden heute sagen, der Auftrag ist geplatzt. Der Auftrag ist geplatzt. Damit auch der erhoffte Gewinn, damit auch die erhoffte Sicherheit, mit Beute nach Hause zu kommen. Es kommt viel schlimmer. Kaum erreichten sie den Ort Zikla, wo sie zu Hause waren, haben sie festgestellt, dass sie unvorsichtig waren in ihrer Abwesenheit, kam ein anderer König, hat Zikla überfallen, hat alle seine Frauen, seine Kinder, den ganzen Besitz weggeführt. Seine engsten Kameraden, mit denen er 10 Jahre lang viele gefährliche Situationen durchlitten hat, wurden wütend, es braucht ja immer einen Kopf, und sie wollten ihn töten. Das heißt, alles hat sich gegen ihn gekehrt. Sein Geschäftsmodell, sorry, wenn ich das so sage, funktionierte nicht mehr. Sein Rückzugsort war zerstört, seine Familie war entführt, seine treuesten Kameraden haben ihm den Rücken gekehrt. Und dann steht da, wenn man es richtig gut übersetzt, steht da ein Satz, den finde ich einfach phänomenal. Da steht, und David entzog sich dem Gerede der Leute und stärkte sich in Gott, seinem Herrn. David entzog sich dem Gerede der Leute und stärkte sich in Gott, seinen Herrn. Das heißt, David hatte in sich eine Kraftquelle, die er anzapfen konnte in einer Situation äußerster Bedrängnis. Das ist so phänomenal. Das ist für mich das Gute, wenn ich Bibel lese, dass da ganz viele Lebensberichte drinstehen von Menschen, die mir zeigen, dass vor mir bereits Tausende von Leute gelebt haben, die haben eine Kraftquelle in sich, die sie anzapfen können. Und diese Kraftquelle ist stärker als das, was sie gegenwärtig erleben. Heute ist der Gedenktag für die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Es ist ein Tag, der ist ja für uns zu Recht sehr schambesetzt. Und es sollte auch immer schambesetzt bleiben. Da. Und ich habe kein Verständnis für das, was hier in Sachsen läuft, dass man diskutiert, wer an diesem Tag eine Gedenkrede halten kann oder nicht. Es ist ein Tag, wo wir alle demütig in uns gehen müssen für millionenfaches Leid, was wir angerichtet haben. Es gibt eine amerikanische Studie, die ist vor ein paar Wochen veröffentlicht worden. Da haben Wissenschaftler alles, was sie an Informationen kriegen konnten, ausgewertet und haben gefragt, wie können Menschen überhaupt in einer solchen Situation überleben? Wie schaffen das Leute? Und sie haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht, dass Menschen, die in ihrem Herzen ein Glaubensfundament tragen, in der Lage sind, mit solchen schwierigen, herausfordernden Situationen anders umzugehen, wenn es ihnen gelingt, diese Kraftquelle anzuzapfen. Eine wahnsinnige, interessante Studie. Und ich habe die von einer Ärztin vor 14 Tagen vorgetragen bekommen. Es hat mich tief berührt. Und sie sagte, es gibt zwei Dinge, die diese Menschen hatten. Und das sollten wir uns ganz tief einprägen als Christen. Erstens Lieder. Lieder in ihrem Herzen, die sie in der Not gesungen haben. Das ist eine wissenschaftliche Studie, das ist nichts, was sich da Christen ausdenken. Lieder in ihrem Herzen, die sie in der Not gesungen haben. Und aus der Tora, das waren ja Juden, Zitate aus der Tora, die sie ihrem Herzen immer wieder gesagt haben. Das heißt, sie hatten einen Fundus in sich von Worten und von Liedern, die sie eigentlich für ihr eigenes Herz, für ihre eigene Botschaft letzten Endes abgezapft haben. Sie haben nichts anderes gemacht, als dass sie dieses brutal negative Ereignis so stehen gelassen haben, wie es war. Sie haben nicht angefangen, es gut zu reden, aber sie haben eine Kraft dagegen gesetzt. Eine Kraft, die sie in sich trugen, weil sie eine Beziehung zu Gott hatten. Und dann ist das passiert, was im Grunde genommen ich schon angedeutet habe. Weihnachten am 23.12. hatten wir ein Gespräch mit den Leuten, die mit allem das zu verantworten hatten. Und da sagte mir der zuständige Rechtsanwalt, Herr Michel, es gibt eigentlich nur einen einzigen Weg. Legen Sie so und so viel Geld auf den Tisch und nehmen Sie das Unternehmen zurück. Es gehört Ihnen ja nach wie vor. Wird ja von mir nur verwaltet. Ich brauche so und so viel Geld. Dann können wir das Thema beenden und Sie kriegen es wieder. Und andere, die dabei waren, die haben meinen Kopf geschüttelt und sagen, das geht nie. Aber von diesem Augenblick, diese beiden Erlebnisse vorher, und hier öffnete sich auf einmal eine Tür, Und ich habe gesagt, okay, wenn sich die Tür öffnet, dann werden wir durch diese Tür durchgehen. Und dann ist es gelungen, Baustein für Baustein zu finden, dass Coolkiss wieder stabiler wurde. Da kamen Kunden zu mir und sagten, wir kaufen Ihnen den ganzen Warenbestand ab. Einen Tag, nachdem das Unternehmen wieder bei Ihnen ist, kaufen wir Ihnen den ganzen Warenbestand ab, den Sie haben. Das waren damals 450.000 Euro. Kaufen wir Ihnen einfach ab. Da haben Sie erstmal Liquidität. Und ein Kunde nach dem anderen kam, die mir gesagt haben, wir helfen Ihnen da durch. Freunde findet man in guten Zeiten. Das ist so, Freunde findet man in guten Zeiten. Und sie tragen einen durch schlechte Zeiten. Das ist ein Zeichen einer Freundschaft. Und so haben wir Stück für Stück dann wieder Hoffnung gehabt. Und in dem Moment, wo ich Hoffnung hatte, hatten auf einmal meine Mitarbeiter wieder Hoffnung. Es hat niemand gekündigt. Alle Leistungsträger sind geblieben. Keiner hat das Unternehmen verlassen. Weil sie gemerkt haben, es gibt einen Weg, es gibt eine Chance. Da ebnet sich etwas. Das heißt, wenn du zuversichtlich führen willst, gerade auch in einer Krise, brauchst du als erstes für dich ein stabiles Fundament aus dir selbst heraus. Nur dann bist du in der Lage, das, was in dir ist, auch so nach außen zu transferieren, dass im Grunde genommen andere Menschen merken, okay, ich kann dem folgen. Es ist für mich nachvollziehbar. Und deshalb will ich am Abschluss dieses ersten Teils ein Bibelwort mal zitieren aus Galater 6, Vers 4. Das müsste vorne auch gleich erscheinen. Und das finde ich super, das habe ich nämlich aus einer englischen Übersetzung. Weil das Leute, es ist ein bisschen anders ausgedrückt, als wir es im Deutschen kennen. Da heißt es, erforsche sorgfältig, wer du bist und welche Aufgabe dir gegeben wurde. Und dann versenke dich darin. Lass dich nicht von dir selbst beeindrucken. Vergleicht euch nicht mit anderen. Jeder von euch sollte die Verantwortung dafür übernehmen, das Beste aus seinem Leben zu machen. Das finde ich eine ganz starke Aussage. Also mehrere dieser Aussagen. Erforsche sorgfältig, wer du bist. Geht heute Mittag beim Handwerkszeug, Verzeihung, dann nach dem Kaffee trinken, geht es beim Handwerkszeug darum, ist diese Krise vielleicht sogar meiner Persönlichkeit angelegt? Bin ich ein Typ, der viel zu viel Risiko eingeht? Hätte ich das eigentlich kommen müssen? Habe ich vielleicht andere Persönlichkeitsmerkmale, dass es mich immer wieder in Krisen hineinschlittert? Aber erforsche, wer bist du? Was sind deine Stärken? Welche Aufgabe kannst du dir zutrauen? Und dann versenke dich darin, das heißt, stärke dich in diesen Persönlichkeitsstrukturen. Sorge in guten Zeiten dafür, dass du stabil stehen kannst. Viele kennen ja aus von verschiedenen christlichen Kalendern diesen wunderbaren Leuchtturm, der da in der Brandung steht, wo so eine ganze Welle ringsherum um den Leuchtturm schlägt und an der Tür steht so im Schutzraum so ein Mensch. Und dieser Leuchtturm, der schützt ihn im Grunde genommen. Da staunen wir über die Kraft eines solchen Turmes. Was wir nicht bedenken ist, dass dieser Turm ein gigantisches Fundament hat. In guten Zeiten graben wir Fundamente und sorgen für Standsicherheit und stabilisieren unsere Persönlichkeit, indem wir genau fragen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Aufgaben, in was kann ich mich versenken. Lass dich nicht von dir selber beeindrucken. Das ist dieses Beispiel der Selbstlügen. Professor Ried hat mal gesagt, die Kunst des Lebens besteht darin, seine eigenen Lügen nicht zu glauben. Und da ist was ganz, ganz, ganz viel Wahres dran. Diese Filter, die wir haben, die gaukeln uns ja immer was vor. Die haben ja immer eine Botschaft für uns. Und die Kunst des Lebens besteht darin, dahinter zu schauen. Wer bin ich? Deshalb lass dich nicht von dir selbst beeindrucken. Das hat ja was mit Selbstüberschätzung zu tun. Vergleicht euch nicht mit anderen. Das ist ja heute in dieser Zeit das elendeste Thema, was es gibt. Also ich bin jemand, der sehr viel auf Autofahrten Podcasts oder andere Sachen hört. Und da habe ich eine Studie gehört zum Thema nachhaltige Textilien. Hochinteressant, nachhaltige Textilien. Und da war eine Forscherin, die hat etwas vorgetragen zum Thema Schuluniformen. Welchen Sinn machen Schuluniformen? In England gang und gäbe. In Deutschland nicht der Fall. Was ist das Ergebnis? Der deutsche Teenager hat in der Welt die höchsten Finanzausgaben für verramschte Klamotten. Also alles, was es billig gibt in irgendwelchen Läden, die nicht nachhaltig hergestellt werden, sondern die einfach nur billig auf den Markt geschmissen. Warum? Er will immer was Neues haben. Wo ist der Ort, wo man am meisten sich mit Kleidung präsentiert? In der Schule. Das Pro-Kopf-Einkommen eines englischen Teenagers im Jahr für Anziehsachen ist um 2/3 tiefer als eines Deutschen. Man vergleicht sich nicht. Ein ganz wichtiger Ort des Vergleichens findet nicht statt. Es ist verrückt, ich habe das nicht für möglich gehalten. Aber da sieht man, wenn man solche soziologischen Studien macht, wie wir Gesellschaft prägen. Wir sind von früh auf erzogen worden, uns zu vergleichen. Und wir machen das in vielfältiger Art und Weise. Und Vergleichen ist eine Hauptursache dafür, dass wir nach etwas streben, wie es hier steht, was uns eigentlich nicht gut tut. Wir wollen ja nicht etwas für uns, wir wollen ja etwas, um zu sein wie der andere. Deswegen ist das Thema Vergleichen an dieser Stelle für wichtig, auch für uns als Unternehmer. Wir jagen nach Wachstum, wir jagen nach besseren Zahlen, der hat mehr gemacht, der hat sich eine neue Maschine gekauft, da brauche ich die auch. Wir vergleichen ja ständig. Und hier sagt die Bibel zu uns bewusst, dass wir uns nicht vergleicht, euch nicht mit anderen, entdeckt, wer ihr selbst seid und wie ihr selbst leben könnt. Beste Krisenschutz. Jeder von euch sollte die Verantwortung dafür übernehmen, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und das ist der letzte Punkt hier in diesem Bibelzitat, aber auch der wichtigste, wenn es um unsere Persönlichkeit als Unternehmer geht. Es geht immer um meine Verantwortung. Ich habe in mehreren Persönlichkeitsprofilen, die ich gemacht habe, steht bei mir Verantwortung an oberster Stelle. Und letztens hat mir ein Coach gesagt, Herr Michel, Sie haben ein Problem, Sie übernehmen viel zu viel Verantwortung, die haben Sie nicht. Und Sie haben viel zu lange Verantwortung übernommen für andere, die haben Sie auch nicht. Legen Sie doch mal fest, was sind die Grenzen Ihrer Verantwortung? Es ist wie ein Schutzraum, diese Grenzen zu haben. Das Beste ist, dass wir die Verantwortung übernehmen, die wir haben und in der wir stehen. Da sind wir am gesündesten unterwegs. Ich möchte schließen mit einem Zitat von jener Ärztin, die diesen Vortrag gehalten hat, wo sie diese soziologische Studie der Gefangenen von Auschwitz mit analysiert hat, und hat sie gesagt, da ging es auch um Führungspersonen, letzten Endes, was kann man tun, um als seelisch gesunder und stabiler Mensch durch Krisen zu führen? Ich habe diese Frage, ich war in so einer Fastenklinik an diesem Abend, überhaupt nicht erwartet, auch nicht von dieser Dame, da von dieser Ärztin. Und dann hat sie diesen Gleichklang gebracht, den wir als Christen nur anders ausgleichen würden. Sie brauchen eine innere Kraft. Sie brauchen einen inneren Ruhepol. Sie nannte zum Beispiel das Mönchtum des Mittelalters als Beispiel. Sie hat ganz viele Beispiele aufgezählt, wo Leute in sich selbst eine Kraft hatten, mit der sie in der Lage waren, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Sie waren nicht mehr die Getriebenen von außen. Sie waren die Leute, die mit einer inneren, guten Überzeugung letzten Endes die Verantwortung wahrnehmen konnten, die sie hatten. Auf dieser Basis und mit diesen Lebensüberzeugungen lässt sich eine Krise, denke ich, besser und intensiver durchstehen. Natürlich braucht man deswegen auch Kompetenz. Steht in meinem Buch auch drin, wer ohne Kompetenz eine Sandburg baut, ist Opfer der nächsten Welle. Das ist so. Das eine ist das persönliche Fundament, was wir benötigen, um in einer Krise durchzukommen. Und das kann nur aus uns selbst kommen. Für mich kommt es aus meiner Gottesbeziehung. Das zweite ist ein gutes Handwerkszeug. Das schließt sich nicht aus. Also Leute der Fraktion, ja, wir beten mal und das, warten mal, was passiert, die haben leider bei mir schlechte Karten. Sorry. Mein Leitspruch ist nämlich, arbeite ordentlich und überlasse das Außerordentliche Gott. Das steht auf allen meinen Webseiten. Das ist mein Leitspruch. Das heißt, ich mache immer das menschlich Mögliche. Aber ich weiß, es gibt eine Ergänzung des menschlich Möglichen. Und das ist das, was Gott tun kann. Und deshalb ticke ich einfach auch bei solchen Themen so, dass ich auf der einen Seite uns gemeinsam mit hineinnehmen will, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich denke, ich konnte gut dadurch durchstehen und auf der anderen Seite ein gutes Handwerkszeug. Da das im zweiten Teil weniger vorkommt, möchte ich euch mindestens noch das Ergebnis sagen, dieser Geschichte. Wir haben dann das Unternehmen quasi zurückbekommen. Das heißt, das Unternehmen war nie weg. Es hat mir immer gehört. Es gab nur eine Zeit, da habe ich nicht das Sagen gehabt, da war ein Verwalter. Wir konnten es stabilisieren, wir konnten es entwickeln, wir konnten alle Probleme, die daraus gewachsen sind, erledigen. Und ich konnte mit zwei meiner Kinder eine Nachfolgeregelung machen, sodass unser Unternehmen heute in einer Position ist, wo ich mich langsam rausentwickle und meine Kinder sich immer stärker hineinentwickeln. Der Prozess des Hineinentwickels von ihnen geht deutlich schneller und mein Prozess geht etwas langsamer. Und ich habe mir gesagt, ich muss ihn offensichtlich jetzt mal beschleunigen, damit sie einfach mehr Freiraum bekommen. Aber wir sind Gott dankbar, dass wir durch so eine Talsohle durchgegangen sind. Und dass wir letzten Endes, am Ende ist das passiert, was jener Unternehmerfreund an diesem Abend vor meiner Haustür mir sagte: Du wirst es überleben. Und es wird eine Zeit kommen, wo du das, was du aufgebaut hast, auch weiter für das nutzen kannst, was dir wichtig ist. Ich wünsche Ihnen persönlich in Ihren Lebenssituationen, dass Sie darüber nachdenken können, was sind Ihre Stärken, was ist Ihr innerer Punkt, an den Sie sich verankern können, wie können Sie in Krisen eine innere Stabilität gewinnen und wie können wir dann gemeinsam im nächsten Referat ein gutes Handwerkszeug lernen, wie man Krisen beherrschen kann. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.